Ja, hier drin ist auch schon ganz schön warm. Man merkt die Ferienzeit, die angebrochen ist. Etliche sind ja auch schon in den Urlaub gefahren. Die Reihen haben sich etwas gelichtet. Deshalb auch hier herzliche Grüße an alle, die per Zoom jetzt gerade zugeschaltet sind, wo auch immer ihr gerade seid. Wir sind hier mit einer Themenreihe gerade unterwegs. Es geht um Irrtümer im Glauben. Es gibt ja unheimlich viel Wissen über den Glauben, aber auch entsprechend viel Halbwissen um den Glauben. Und deshalb gibt es aktuell eine Reihe, was stimmt denn wirklich? Letzten Sonntag ging es darum, bekommst du, was du getan hast? Und da haben wir uns einen Mann angeschaut, der mit Jesus am Kreuz hing. Jesus wurde ja als Anführer vom Hohen Rat der Juden angesehen. Und um einen politischen Aufstand zu vermeiden, haben sie ihn dann gekreuzigt gehabt. Pilatus hat ihn entsprechend dem Wunsch der Menschenmenge kreuzigen lassen. Daneben waren dann zwei Schwerverbrecher. Der eine, der Jesus akzeptierte, dem versprach Jesus: Du wirst mir, du kommst mit mir heute in den Himmel. Also konkret, egal was du getan hast, du kannst frei davon werden, du kannst zu Jesus gehören, alles ist im Sterben Jesu am Kreuz vergeben worden. Aber was ist das denn nun konkret für uns? Wenn es gilt, egal was ich getan habe, ich komme im Himmel, gilt dann, tu einfach, was dich glücklich macht. Es ist okay, einfach danach zu leben. Ich tue jetzt das, was mich glücklich macht, weil Jesus hat ja alles für mich getan. Es ist im Grunde egal, was ich mache. Ich möchte dazu ein bisschen ausholen. Wir leben in einer Zeit, wo es in immeren kürzeren Abständen darum geht, glücklich zu werden. Wer auf Instagram oder schlimmer noch TikTok unterwegs ist, der erlebt das so richtig krass. Filme dort dürfen eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Die meisten haben dann nur so um die, ja, 30 Sekunden oder sowas an Filmlänge. Ich frage mich immer, ich scheine da eine andere Generation zu sein. Wie kann man in 30 Sekunden eine Handlung entfalten und dann nachher auch wieder zusammenzubündeln oder so? Ich habe da mal reingeschaut und ja, auch bei der Vorbereitung der Predigt. Es funktioniert ganz gut. Man taucht erst nach einer Weile wieder auf aus dieser Sache, weil schon, es kommt eine interessante Sache nach der anderen und es ist spannend und der Algorithmus liefert dann auch, zumindest mit der Zeit, immer interessantere Videos, sodass man dann doch gespannt irgendwo dabei bleibt. Kann glücklich machen, macht es vielleicht auch nicht. Mich hat es mehr geärgert, weil dadurch die Zeit, die Predigtvorbereitung dauerte, umso länger eben gewesen war. Ich schweige mal darüber, wie viel Zeit das gewesen ist. Ich meine, heute leben wir ja in einer Zeit, wo es darum geht, uns selber glücklich zu machen. Also alle Jugendlichen, die jetzt vor der Wahl der Berufe zum Beispiel stehen, können feststellen, dass sich die Arbeitgeber, also ich war das noch nicht so gewohnt, wirklich um einen reißen. Also es kommt nicht von irgendwo her, dass immer häufiger auch Leute durch die Lande fahren mit so Autos, wo draufsteht, wenn du bei mir eine Ausbildung machst, kriegst du noch auf jeden Fall ein Handy dazu oder Tablet, habe ich auch schon häufiger gesehen. Mit Auto, das verraten sie nicht so, aber sagen, ja, du kannst den Dienstwagen auch privat nutzen und solche Geschichten. Ein Firmenchef sprach ja neulich davon, es gibt in Deutschland eigentlich keinen Fachkräftemangel. Es gibt ein anderes Problem und das nennt sich Arbeitskräftemangel. Es gibt einfach nicht genug Leute, die etwas tun können und damit gibt es auch einen Fachkräftemangel. Aber wir brauchen sie und es wird immer mehr darum gekämpft, dass Leute irgendwo anfangen. Bei uns Pastoren kann ich das dadurch sehen, dass sich im Schnitt vier Gemeinden um einen we wechselwilligen Pastor bewerben. Früher war das mal umgekehrt gewesen, dass da vier Pastoren auf eine Gemeinde gekommen sind. Aber das ist schon, ja, weiß nicht, Jahrzehnte her ungefähr gefühlt. Nur Diensthandy, Dienstauto und diese Geschichte, nur damit du glücklich bist, wenn du in dieser Firma eben anfängst. Tue Dinge, die dich glücklich machen. Das steht aber leider nicht so in der Bibel. Es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die mich jetzt glücklich machen und Dingen, die der richtige Weg sind. Wer zum Beispiel auf dem Brocken wandern will, der kann das nicht tun, indem er mit dem Finger schnipst und dann ist er oben und kann das Ganze genießen. Nein, sondern der muss sich ja vorbereiten dafür auf diese Wanderung. Das ist ja nicht so, man geht mal eben los und spaziert hier einmal auf die Wiesen da hoch und hat dann den Jahrmarkt. Nein, das ist ja eine Sache, da muss ich was planen. Da gibt es die Vorbereitung, was tue ich in meinen Rucksack hinein? Was nehme ich dann mit? Und dann muss der Tag ja auch geplant sein. Habe ich genug Zeit dafür? So ein Aufstieg ist ja nicht in 5 Minuten getan, sondern da muss ich mir richtig überlegen, habe ich den ganzen Tag oder zumindest einen halben Tag dafür Zeit? Habe ich genug Kondition dafür, da hochzukommen auf dem Brocken? Spielt das Wetter mit? Und dann kommt der Aufstieg und zum Teil und je nach Kondition kann das auch ziemlich anstrengend werden. Aber ich muss dann durchhalten auf dem Weg und kann nicht irgendwo stehen bleiben und sagen, so, jetzt habe ich es geschafft. Nee, Brocken ist oben und nicht auf halber Strecke bei der Sache. Es dauert eine Weile, ich muss durchhalten, um am Gipfel anzukommen und die Fernsicht dann genießen zu können. Und unter uns, bis die Nahsicht um den Brocken herum auch wieder schön aussieht, da können sogar noch Jahrzehnte vergehen, weil das Nachwachsen des Waldes, Albrecht hat uns da ja viel zu erzählt gehabt damals, eben Jahrzehnte dauern kann. Hey, wenn du heute erwartet hast, eine Predigt zu hören, wie Gott dein Leben einfach schön werden lässt und du einfach glücklich wirst, das hat die Bibel nie so beschrieben. Tue, was dich glücklich macht. Aber bevor du jetzt in Schweißausbrüche kommst und unglücklich wirst und sagst, wäre ich doch mal lieber in den Urlaub gefahren, statt hier in den Gottesdienst zu gehen, will ich dich in eine Begebenheit mit hineinnehmen, und zwar aus Johannes 8, Abvers 2, die folgende. Da heißt es, und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen war und stellten sie in die Mitte. Und er sprach zu ihm, und sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich mache hier mal so einen Cliffhanger, damit das spannend in der Predigt bleibt. Die Situation ist ja ziemlich krass, in der wir uns befinden. Da sind zwei Gruppen, für die viel auf dem Spiel steht. Und Jesus, der in eine Situation hineingeführt wurde, in der er eigentlich nur verlieren kann. Da ist die Frau, die ist beim Ehebruch ertappt, wie auch immer das ging. Auf jeden Fall war sie schuldig und als solcher die Angeklagte. Und dann auf der anderen Seite die Leute, die Pharisäer. Sie kannten das Gesetz, sie studierten es. Eigentlich waren das sehr fromme Menschen gewesen. Da dürfen wir nicht so drauf schauen und sagen, ja, die Pharisäer, das waren immer so diese Extremisten. Nee, nee, letzten Endes sind wir auch solche Extremisten, weil wir lesen ja auch in der Bibel und überlegen, was hat das für uns heute zu bedeuten. Und genau das haben die Pharisäer auch gemacht. Die haben in der Bibel gelesen und nachgeguckt, in dem mosaischen Gesetz eben. Was ist denn nun richtig? Und es war eine Hauskreisbewegung, die wesentlich professioneller aufgestellt war als wir heute. Da gab es extra Schulen noch dazu, wo das Gesetz ganz genau studiert wurde, wo es genauestens analysiert wurde. Was will Gott eben mit uns? Okay, Grundlage, das Gesetz Mose, was vorne in der Bibel steht. Das war das Regelwerk für die Menschen gewesen, wie sie untereinander eben leben sollten und in der Beziehung zu Gott. Und da gab es viele Verhaltensweisen, die darin beschrieben waren. Und sie dienten dazu, dass man als Mensch eben vor Gott heilig wäre. Und dabei gab es eben zu den verschiedenen Verstößen auch Strafen, durch die dann eben ein Verstoß gesühnt wird. Auf Ehebruch stand nun die Steinigung. Sie war die Konsequenz für den Ehebruch der Frau, womit wir wieder bei der Frau waren, sind. Die Frau erwartete also die Steinigung. Und das war auch die gerechte Strafe, zumindest nach dem Gesetz des Mose, um eben wieder vor Gott heilig zu sein. Und jetzt kam's. Alle Leute haben gespannt auf Jesus geschaut, was er denn macht. Er war in der Zwickmühle. Wenn er die Frau jetzt steinigen lässt, dann stellt er sich ja gegen Gottes Willen, wie er im Gesetz vorgegeben war. Dann hätte er sozusagen das Heilige einfach mit den Füßen getreten. Auf der anderen Seite, wenn er die Frau steinigen ließ, dann war es auch vorbei mit seiner Lehre um die Liebe, Vergebung, Gnade. Die Pharisäer und alle Zuhörer würden denken, ja, der kann ja so viel von Vergebung und Gnade reden, aber wenn der Tag lang ist, am Ende zählt wieder das Gesetz und nichts ist Vergebung und Gnade, sondern dann fliegen einfach die Steine an der Stelle. Also, der redet viel, wenn der Tag lang ist, von Vergebung und Gnade, aber letzten Endes zählt es ja doch nicht. Was macht nun Jesus? Er malt im Sand. Das wirkt auf die Umstehenden so wie so ein Schüler vor der Prüfung. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll, dann nehme ich meinen Stift und male hier so ein bisschen und bin dann beschäftigt und so etwas in die Richtung. Vielleicht zieht ja dieser spannende Moment einfach so an mir vorbei. Aber die Szene entwickelt sich weiter. Ab Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was sagt da Jesus so einfach? Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Hey, hier ging es um Ehebruch. Die Frau, ich weiß nicht, was die noch so auf dem Kerbholz gehabt hat, aber selbst wenn das eine ganz nette und liebe gewesen ist, sündige hinfort nicht mehr, ihr einfach zu sagen, ist irgendwie mega unsensibel, würde ich mal sagen. Sündige hinfort nicht mehr, das bedeutet doch letzten Endes, mach von heute an alles anders als bisher. Ziemlich krass, was er da sagt. Ich finde, er hätte das doch auch so ein bisschen empathischer machen können, ne? Also er hätte doch sagen können, so, liebe Leute, jetzt kommen wir mal alle runter hier von unseren Aggressionen und gucken mal, was hier bei uns los ist überhaupt und wie das so ist. Und dann lass uns erstmal eine Tasse Kaffee trinken. Und hey, Frau, wie kam denn das dazu, dass du das jetzt getan hast? Und wo kommt das her? Wahrscheinlich bist du ja auch nur Opfer der Umstände, die hier gerade sind und die dich dazu gebracht hat. Und deshalb machen wir jetzt einfach mal ein Coaching und legen los. Und dann kannst du doch dein Leben in die richtige Bahn lenken. Stellt euch mal die Frau vor, der sagt, sündige hinfort nicht mehr. Die wurde an diesem Morgen, ich meine, wenn sie die auf frischer Tat ertappt haben, dann wird sie ja zumindest im Bett gelegen haben. Gehe ich mal von aus, irgendwas in die Richtung. Haben sie morgens früh aus dem Bett geholt. Vielleicht war die nicht mal richtig bekleidet und musste nun auf dem Marktplatz gerade um ihr Leben fürchten. Sie weiß ja, was sie gemacht hat, weshalb sie angeklagt wurde und dass ihr das das Leben kosten kann. Und Jesus weiß das ja auch. Und da ist nun dieser Jesus, dieser, man kann sagen, Popstar der damaligen Zeit. Alle kannten ihn, kannten seinen Namen, wussten von seinen Lehren, was er erzählte. Ich sehe da erstmal den moralischen Zeigefinger, sündige hinfort nicht mehr. Jetzt ist aber genug. Nun musst du alles richtig machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er, wenn er zum Beispiel einen Mantel dort gehabt hat, diesen Mantel vielleicht erstmal um diese Frau gelegt hat und dann liebevoll zu sie angeschaut hat und gesagt hat, sündige hinfort nicht mehr. Und wenn ich noch genauer in den Text schaue, dann sehe ich Jesus, der vielleicht gar nicht so sehr die Frau mit ihrem Tun im Blick hat, sondern vielmehr noch sich selber und sagt sich, nicht mehr lange, dann werde ich für diese Frau und für diesen Ehebruch ans Kreuz gehen. Ich nehme deine Schuld auf mich und auch alle Schuld, die du jetzt noch auf dich laden wirst, nach diesem Zeitpunkt, wo wir uns gerade drin befinden. Sündige hinfort nicht mehr. Lass es dir zu einem Ansporn werden, der dein Leben ausfüllt, auch wenn es nicht immer klappt. Versuche es neu, starte neu durch. Sündige nicht mehr. Viele denken bei Sünde daran, etwas Verbotenes zu tun, wie diese Frau, die als Ehebrecherin da angeklagt wurde. Und im Deutschen kennen wir das ja von Begriffen wie die Verkehrssünderkartei. Wer zu schnell fährt, sammelt Sammelpunkte in Flensburg. Und wenn man genug Punkte hat, dann darf man nachher Fahrrad fahren. Nein, darin zeigt sich nur die Sünde offen in dem, was wir tun. Das eigentliche Problem der Sünde ist, dass sie der Verlust von Vertrauen zu Gott ist. Wenn wir kein Vertrauen in Gott haben, so leben wir in Sünde. Adam und Eva, ganz am Anfang der Bibel, die erlebten das ziemlich krass. Sie waren im Paradies, alles war möglich, nur von einem Baum durften sie nicht essen. Und dann kommt durch eine Schlange die Frage auf, könnte es sein, dass euch Gott mit diesem Baum nur das Wissen um das Gute und Böse zurückhalten will, vorenthalten will? Und damit war Misstrauen gesät. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand diese Frucht aß. Am Ende des Tages siegte dann das Misstrauen über das Vertrauen und diese Frucht, vielleicht war es ein Apfel, wurde gegessen. Aber damit war diese Grenze überschritten. Nee, ich vertraue doch nicht Gott ganz, dass er weiß, was gut und böse ist, sondern ich tue es einfach und sehe dann plötzlich die andere Seite. Am Ende des Tages zählt, ob du mehr Vertrauen als Misstrauen hast. Es geht um dein Vertrauen zu Gott. Jesus hat keine Probleme mit Fehlern, aber er hat ein Problem mit deinem Misstrauen. Es geht um deine Haltung. Sündige hinfort nicht mehr bedeutet, ich, Gott, habe einen guten Plan für dein Leben und schenke mir deshalb dein Vertrauen und nimm meinen Plan an. Wenn der Erfinder des Lebens, meines und deines Lebens, sagt, er hat einen Plan für mich und dich, wie kann man dazu dann Nein sagen? Jesus sagt, am Ende des Tages zählt nicht, was dich glücklich macht, das hält nicht durch. Ich habe euch als Beispiel dafür hier mal so Pringles-Packungen mitgebracht. Habe ich echt suchen müssen. Ich habe die sogar, witzigerweise kann man die sogar in der Tankstelle kaufen. Da gab es noch welche, ohne dass ich hier Nationen drauf habe vom Fußball. Da habe ich gedacht, ach, wenn es nicht Deutschland ist, dann ist das ein bisschen schwierig. Ihr merkt schon, bei manchen zumindest wirken die sofort. Da läuft schon der Wasser im Mund zusammen, wer die kennt. Hier, und wenn man das da drauf liest, ne? Sour Cream and Onion, Mensch, Zwiebeln und so, ne? Und schießende Onion, noch Käse dazu, das hört sich doch richtig gut an. Und wo ich eher draufstehe, so hot and spicy, ne, das ist doch ein richtiges Feuerwerk, bei diesen, was diese Pringles dann auslösen, wenn man so eine nimmt. Wisst ihr übrigens, warum die so gebogen sind? Das ist nicht, dass man hier so lustige Sachen mitmachen kann, hallo oder so, sondern das ist, damit die sich genau der Zunge anpassen. Da sind die Fragen völlig egal, die hier gestellt werden. Einfach ein Feuerwerk, was sich dann auf der Zunge entzündet. Aber ja, ich habe die Wasserflasche hier. Damit das nicht die ganze Zeit jetzt hier in meinem Mund ist. Also, und jetzt kommt dieser spannende Moment, wenn der Geschmack so langsam nachdenkt, denkt man, man könnte noch einen nehmen, ne? Aber ich mache das jetzt mal hier schnell zu und stelle auch mal ein bisschen zur Seite, dass ihr euch auch auf die Predigt konzentrieren könnt und nicht nur dran denkt, ach, hätte ich jetzt auch eine Pringles-Packung hier gehabt und könnte davon was nehmen. Ich könnte die ganze Schachtel leer essen. Habe ich auch schon gemacht. Das einzige Problem an der Sache ist, wenn man das zu oft macht, oder andersrum gesagt, ich könnte mich den ganzen Tag über davon ernähren, aber es hilft nicht wirklich. Das ist zwar ein schönes Geschmacksfeuerwerk, was man dort kriegt, aber letzten Endes fehlen da die eigentlichen Teile davon. Irgendjemand hat mir gesagt, naja, Pringles, das ist ja nur so ein bisschen gepresste Kartoffeln sozusagen, Kartoffelpü. Ich habe gesagt, das Kartoffelpü ist davon völlig egal. Es geht ja eher um dieses Geschmacksfeuerwerk, was da geschieht. Und je mehr die Geschmacksnerven abgestumpft sind, umso mehr muss man auf dieses Hot and Spicy dann gehen, weil das dann so richtig reinbrennt in die Sache. Ich verpasse, wenn ich die ganze Zeit esse, eigentlich das Wesentliche, nämlich auch die Vitamine und all das, was mein Körper sonst noch so braucht, bis hin zu dem Wasser, was ich ja auch trinken muss, wenn ich mich nur auf diesen Geschmack da rein einlasse. Wissenschaftlich nennt man das eine Überrealität. Und zwar eine komprimierte Realität. Ich sage mir, hey, ich habe Hunger, ich möchte was essen und ich esse die, weil die einen guten Geschmack machen. Ich habe völlig dabei ausgeblendet, dass die eigentlich ungesund sind und viele andere negative Eigenschaften haben, bis dahin, dass du so den Drang danach, ich schmecke immer noch, hey Dirk, du könntest doch jetzt dich bücken und einfach noch einen nehmen. Überrealität bedeutet, man macht sich die Realität etwas einfacher, um eben eine einfache Lösung zu finden. Wenn ich jetzt was essen will, zack, einfach, da unten stehen die Packungen, zack, kann ich reinhauen und wunderbar. Und dann bräuchten wir heute gar kein Mittag mehr essen, wenn ich die leer mache. Genau. Für die Familie habe ich auch noch welche gekauft. Es gab Ärger, wenn ich die nur für mich gekauft hätte. Die Packungen hier für den Gottesdienst. Ja. Eine komprimierte Realität bedeutet, ich will mir keine Gedanken über das machen, was uns eigentlich geht. Gedanken über gesunde Ernährung machen. Und sowas. Ich suche einfach eine einfache Lösung entsprechend meines Gefühles. Das kennt man auch aus der Politik, da heißen dann die Leute Populisten, die eben einfache Lösungen für komplizierte Probleme anbieten, die gar nicht so einfach sind, wenn man sie ein Stück weiter denkt. Und es breitet sich auch eben in unserem Leben aus. Ich habe vorhin über Netflix, Insta, TikTok, auch Pornos zählen übrigens in diese Kategorie. Das Leben wird zu einem einzigen Höhepunkt, wo ich dann halt einen Geschmacksverstärker nach dem anderen nehme, damit ich eben mega happy, mega glücklich, mega gut drauf bin und alles vorangeht. Es ist leider eine Realität, die es so nicht gibt. Es gibt Zeiten, in denen erleben wir kein Happy End, wie es die Filmindustrie verspricht. Da tut einem auch einfach mal der Körper weh, wenn man morgens aufstehen möchte und ist eben nicht so jung und dynamisch, wie, was weiß ich, bei den Kommissaren, die da mal eben aus dem Bett springen und dann die Welt retten an der Stelle. Und selbst im Glauben kann das passieren. Ich meine, wir hören und lesen auch gerne Geschichten von Menschen, wo immer das mit dem Glauben gut klappt, wo Gott ein Wunder nach dem anderen tut, wo es uns einfach gut geht, das Einkommen steigt, der Lobpreis ist fetzig und wir sind immer glücklich. Aber das ist nicht die Realität. Das ist die Überrealität, die ich mir so gerne vorstelle, wenn ich meine Realität vereinfache. Aber Glaubensrealität ist, du bleibst im Moment stehen und hast mit Problemen zu kämpfen. Und Gott antwortet eben nicht sofort. Und wir bleiben im Leben stehen, wenn wir nur auf unser Glück und Glücklichsein fixiert sind. Aber der Plan Gottes ist ein anderer. Du bist nämlich nicht für den Moment gemacht, sondern für die Ewigkeit gemacht. Das heißt, wenn du jetzt deiner Sehnsucht einfach nachgibst, deinen Bedürfnissen nach Liebe, Annahme, Glück, dann wirst du dich nur um dich selber drehen. Und zur Realität gehört eben auch, es gibt da einen Gegenspieler. Und der ist nicht so böse, wie man denkt. Der kennt schlaue Tricks, mit denen er uns ziemlich gute Sachen tun kann. Vielleicht ist es doch gut zu wissen, was gut und böse ist, anstelle auf Gott zu vertrauen, ist so ein gewisser Trick. Es könnte doch einen Vorteil für dich haben, das zu tun. So hat das damals Adam und Eva gesagt. Und heute sagt er dir, du weißt doch selber, was gut für dich ist. Tu das doch einfach. Und liebe Geschwister, das fühlt sich auch gut an, wenn man das tut, was einem da der Teufel einredet, der Gegenspieler Gottes. Und manchmal ist es viel einfacher und besser, als durch diese Schule von Jesus zu gehen. Aber damit bringt er dich weg, den besten Weg für dein Leben zu gehen. Er bringt dich davon weg, einfach auf Jesus zu vertrauen. Wisst ihr, das mag sich gut anfühlen, auch im Moment, aber das ist nicht das Premium-Paket für dein Leben. Es mag sich gut anhören, ein billiges Ticket gelöst zu haben, aber wenn diese Strecke leider zu einer Insel geht, dann hilft dir dein Bahnticket nichts, wenn es da keine Bahnverbindung hingibt, egal wie billig das Ticket ist. Dann brauchst du eine Fähre, die dazwischen ist. Oder ein Flugzeug, wenn du woanders hingehen, wenn du nach Amerika möchtest. Da hilft dir die günstige Deutschland-Card nicht. Und das ist der Punkt, liebe Geschwister. Wir sind nicht für den Moment gemacht, sondern für die Ewigkeit. Du hast kein Sparpaket für dein Leben. Du hast das Premium-Paket. Gott hat einen Plan für dich, der eben viel weiter reicht als dieser Moment. Sein Premium-Paket überdauert eben die Zeiten. Und deshalb wende dich ihm zu. Fokussiere dich nicht auf deine Sehnsüchte, sondern auf Gott. In seiner Gegenwart werden dann die Dinge groß, die wirklich wichtig sind. Und darum gehe zu ihm. Amen.